Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, unser Predigttext für heute steht in der Apostelgeschichte und er führt ziemlich präzise das fort, was wir schon in der Lesung gehört haben. Aber zunächst mal zur Ausgangssituation da in der Apostelgeschichte. Jesus ist in den verborgenen Bereich Gottes gegangen, in den Himmel. Und jetzt stellt sich die Frage für seine Anhänger, für die Frauen und Männer, die an ihn geglaubt haben, die ihm nachgefolgt sind, wie geht es weiter? Und die Apostelgeschichte erzählt das und erzählt in ganz vielen so Schlüsselepisoden, wie sich Grundlegendes klärt für diese junge Jesusbewegung. Und wir hören heute so eine Schlüsselepisode, aber um die zu verstehen, führe ich zuerst mal deren beiden Hauptfiguren euch vor. Den einen kennen wir ziemlich gut, das ist so der bekannteste Jünger Jesu, Petrus. Der wurde wirklich zu einer Führungsfigur in dieser frühen christlichen Bewegung und er ist hier eine der Hauptfiguren. Der andere, der ist nicht ganz so bekannt. Er heißt Cornelius und er war ebenso wie die Hauptfigur da in der Lesung, er war ein römischer Hauptmann. Es wird erzählt, er hat eine Kohorte angeführt, die hatte einen Namen, die italische. Das waren wahrscheinlich so 500 Soldaten und er war eben aktiv als ihr Hauptmann. Und über Cornelius wird gesagt, Cornelius war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Also eine ganz interessante Figur, dieser Cornelius, ein römischer Soldat, aber ein Sympathisant Israels. Er gibt dem Volk Almosen, das Volk, das sind die Juden. Er gibt dort den Bedürftigen Almosen und unterstützt sie und er betet immer zu Gott. Wir werden nachher sehen, dass er sich auch an die jüdischen Gebetszeiten gehalten hat. Und er wird eben als fromm und gottesfürchtig beschrieben. Und gottesfürchtig ist wirklich eine eigene religiöse Kategorie, kann man sagen, dieser Leute, die nicht zu dem Volk Israel gehört haben, aber die fasziniert von ihrem Glauben waren und die in so einer gewissen Nähe zu den Juden und zu ihrem Gott gelebt haben. Wir haben also diese beiden, Petrus und Cornelius. Petrus befindet sich in Jaffa bei Tel Aviv, und also beim heutigen Tel Aviv, und Cornelius ist etwas weiter nördlich in der Hafenstadt Caesarea. Und beide bekommen während ihrer Gebetszeit eine Botschaft von Gott. Cornelius bekommt den Auftrag, einen Mann namens Petrus zu sich holen zu lassen. Haben wir eben auch schon gehört, so ein römischer Mann, so ein römischer Hauptmann, der hat einige Diener und Soldaten und der gibt ein paar Befehle und dann machen die das. Und genau das macht Cornelius jetzt auch. Bei Petrus ist die Botschaft etwas komplizierter. Er sieht, während er betet, so ein Bild vor sich. Da ist ein großes Tuch und auf diesem Tuch wimmelt es von den unterschiedlichsten Tieren. Stellt euch die Arche Noah vor, deren Inhalt ausgekippt wird auf so ein Tuch und das erscheint vor eurem inneren Auge. Aber dann ist da noch eine Stimme und die Stimme sagt, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Und Petrus rätselt, was bedeutet das? Und als er da noch nachsinnt, klopft es unten an die Tür und es stehen dort die Soldaten, die Diener von Cornelius und erzählen ihm, wir suchen den Petrus, komm bitte mit zu unserem Hauptmann. So, und jetzt, das geht erst am nächsten Tag, es ist Abend, am nächsten Tag macht sich Petrus auf und dann kommt er zum Haus von Cornelius und jetzt treffen beide aufeinander und jetzt hören wir direkt unseren Predigttext. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Cornelius sprach: Vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Jaffa und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Haus des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Dank sei dir, Gott, für dein Wort des Lebens. Amen. Wir haben hier eine Lerngeschichte. Petrus und Cornelius lernen beide etwas über Gott und über seine Pläne mit uns Menschen. Und sie tun das so stellvertretend für die frühe christliche Gemeinde, letztlich auch für uns. Was lernt Petrus? Petrus wäre vor dieser Tiervision, die da zu ihm kam im Gebet, davor wäre er nicht in das Haus von Nichtjuden hineingegangen. Er hätte sie auch nicht bei sich übernachten lassen und erst recht nicht zusammen mit ihnen gegessen. Denn als frommer Jude lebte man nach bestimmten Speisegeboten, Speiseregeln. Man aß zum Beispiel eben manche Tiere nicht, die als unrein galten. Und man tat das aus Respekt vor Gott, weil Gott heilig ist und weil sein Volk heilig sein soll, nicht wie die anderen. Auch die Speiseregeln haben also einen Sinn. Sie bedeuten für die Gläubigen, die an diesen Gott Israels glauben, wir leben anders. Sie haben aber jetzt dazu geführt, dass man als Gläubiger nicht mit Fremden wirklich Kontakt haben konnte und nicht zusammen mit ihnen essen konnte. Und da blieb also eine echte Barriere. Und Gott macht Petrus jetzt klar, was mich am meisten interessiert, was wirklich wichtig ist, das ist, wie Menschen zu mir stehen und wie sie leben. Das ist ja dieser Schlüsselsatz am Schluss, den Petrus sagt: Jetzt erkenne ich, Gott sieht die Person nicht an. Also Gott sieht die Herkunft, die Familie, all das, was um diese Person rum ist, nicht an. Das ist nicht entscheidend für ihn, aus welcher Nation, aus welchem Volk, aus welcher Kultur er kommt, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Und Petrus kapiert, wenn Gott so auf die Menschen sieht, dann darf ich auch nicht in reine oder unreine Tiere unterscheiden, und natürlich erst recht nicht in reine und unreine Menschen. Hier wird von der Schöpfung ausgedacht, von Gott, dem Schöpfer, der alle Tiere und alle Menschen geschaffen hat. Ja, denken wir an die Arche Noah, das ist diese vielen Tiere, das ist ein Schöpfungsmotiv. Gott hat sie geschaffen und er nennt sie ja auch gut im Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel. Und das hat hier mehr Gewicht als die einzelnen Speisegebote. Und Jesus hat teilweise selbst auch so argumentiert. Er hat auch vom Schöpferwillen Gottes aus Einzelgesetze teilweise kritisiert. Er hat sie teilweise dadurch noch verschärft. Es ging ihm nicht darum, dass man irgendwie alles egal ist, aber er hat immer da auch ein bestimmtes Gewicht gelegt, zum Beispiel auf eben den Schöpfer. Und Jesus hat natürlich auch gesagt, das Wichtigste an den Geboten, daran, wo alles hängt, das sind diese beiden Dinge: Du sollst Gott, dein Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Gottesliebe, Nächstenliebe. Und das sind, wenn man sich den Satz von Petrus anschaut, genau die Dinge, die er sagt. Wer Gott fürchtet, und man kann Gottes Furcht auch als Gottes Liebe begreifen, dass wir uns ganz an Gott orientieren, und wer Recht tut, wer also gut mit seinen Mitmenschen umgeht, Nächstenliebe, das sind die zwei entscheidenden Dinge für Gott. Und diese Erkenntnis, die ist folgenreich. Die ist natürlich da total folgenreich in dieser frühen Jesusbewegung, denn sie hilft dabei, dass die Barriere zwischen Juden und Nichtjuden in dieser Jesusbewegung fallen kann. Letztlich die Barriere hier zwischen Cornelius und Petrus. Schauen wir mal auf diesen römischen Hauptmann. Schauen wir auf Cornelius. Was lernt der denn Neues? Zuerst mal lernt er, Gott antwortet auf mein Leben und auf mein Gebet. Ich wollte zu ihm gehören, ich wollte ihm gefallen und er reagiert auf mein Gebet. Gott wartet und antwortet auf unsere aufrichtigen Gebete und auf unsere verantwortlichen Taten. Und hier antwortet er eben auf Cornelius und er sendet ihm ein Signal und bringt ihn mit Petrus zusammen. Und dann geht es noch weiter. Dann handelt Gott noch weiter an Cornelius und nicht nur an ihn. Cornelius hat ja seine Freunde und seine Diener und Familie, das ganze Umfeld dort zu ihm gerufen und gemeinsam haben sie alle auf Petrus gewartet. Da sind also viele Leute versammelt. Unsere Szene ist noch nicht zu Ende. Petrus fängt an zu predigen. Er erzählt von Jesus von Nazareth, von Gottes Sohn, der unter uns gewesen ist und durch den alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden und echten Frieden bekommen. Und dann passiert etwas Erstaunliches. Als Petrus predigt, so heißt es, fällt der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhören. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hoch priesen. Das ist sowas wie ein Mini-Pfingsten, was da passiert. Gott schickt seinen Heiligen Geist jetzt auf Cornelius und auf die ganzen Leute dort und er öffnet ihnen die Augen, wer er ist. Und sie erkennen, Gott will uns, die wir ihm fern waren, die wir teilweise auch gar nicht wirklich viel mit ihm zu tun hatten und immer dachten, der gehört dazu den Juden. Dieser Gott will euch bei sich haben. Und sie erfahren das sehr spürbar, ihre Zunge wird gelöst und sie beginnen laut Gott zu loben. Und die jüdischen Jesus-Anhänger, die mit Petrus gekommen sind, die sind geschockt. Die sind entsetzt. Wahrscheinlich ist auch Petrus erstmal ziemlich irritiert. Aber er folgt jetzt eben dem, was er gelernt hat, was Gott ihm beigebracht hat. Zu Gott gehören die, die ihn lieben, die ihre Nächsten lieben. Zu Gott gehören die, denen er seinen Heiligen Geist schenkt. Und Petrus wagt den Schritt und lädt Cornelius und all die Leute dort ein, sich taufen zu lassen. Und sie folgen auch seiner Einladung. Und so kommt es, dass nichtjüdische Männer und Frauen in die Gemeinde Jesu kommen. Das ist eins der ganz, ganz, eine Revolution im Neuen Testament, kann man sagen. Ich denke, dass wir heute auch viel aus dieser Geschichte lernen können. Zum einen Lernen ist immer auch Staunen. Staunen über diesen Gott und wie er handelt. Wir haben hier den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Den Schöpfer, der kommt vor, dann Jesus und dann der Heilige Geist, der das Evangelium dann wirklich zu den Leuten bringt. Und das alte Motiv, das immer wieder im Alten Testament auch durchscheint, auch in ganz vielen Psalmen, dass alle Völker Gott erkennen werden, dass er der eine Gott ist, dass und eben nicht ein Gott für eine bestimmte Gruppe, dass er der Schöpfer von allen ist und uns nicht nur geschaffen hat, sondern uns auch in eine Beziehung zu ihm bringen will, einen Plan für uns hat, durch Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist. Das wird hier ganz plastisch sichtbar. Darüber können wir staunen, über diesen lebendigen Gott. Und ja, wir können auch lernen als Gemeinde, heute als Christinnen und Christen, dass Gott seine Leute und seine Gemeinde durch seinen Heiligen Geist leitet. Er hat das damals getan und heute tut er das genauso. Gott ist aktiv, er reagiert auf uns und er handelt an uns. Manchmal wirklich so spektakulär wie an Cornelius, manchmal viel verborgener, aber es ist der gleiche Gott, der auch an uns und an seiner Gemeinde und Kirche heute handelt. Und dieser Gott ist ein guter Pädagoge, der seine Gemeinde auch zu eigener, manchmal auch überraschender Erkenntnis bringt. Er hat das mit Cornelius und mit Petrus und den Männern und Frauen dort in diesem Umfeld getan und er tut das auch heute mit uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.